glaube, das wirst du bestätigen, dass man mit einem cleveren Content-System das mit ein paar Stunden pro Monat ohne Probleme alles machen kann. Ne? Also, dass man da wirklich so Systeme der Schlüssel sind und dass man nicht jede Woche irgendwie, keine Ahnung, sich überlegen muss, was mache ich jetzt vor der Kamera oder was mache ich bei Instagram oder bei LinkedIn, sondern dass halt clevere Systeme sind. Wir planen zum Beispiel unseren LinkedIn-Content immer für einen ganzen Monat vor.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts. Mal wieder mit einem spannenden Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue, nämlich Robert Heinicke von Leaders Media, der führenden LinkedIn-Beratung und der Experte oder einer der Experten, wenn es um Personal Branding geht. Robert, ich freue mich extrem, in das Thema heute mit dir ein bisschen tiefer einzusteigen. Freue mich, dass du da bist.
Hi, vielen Dank dir für die Einladung.
Ja. Yes, Personal Branding, spannendes Thema. Seit wann bist du dabei, deine eigene Personal Brand aufzubauen?
Boah, das dürften jetzt schon ein paar Tage sein, ne? Ich glaube irgendwie so 5, 6, 7 Jahre wahrscheinlich. Ne? Witzigerweise bin ich da irgendwie durch Zufall irgendwie reingeschlittert. Ne? Irgendwie hat alles bei mir mit dem YouTube-Kanal angefangen, wo wir so Sachbücher animiert haben und zusammengefasst haben. Also da bin ich persönlich nicht aufgetaucht. Und das hat ganz gute Wellen geschlagen damals. Das war auch so mein erstes, in Anführungszeichen, Content-Marketing-Projekt. Und da ist mir bloß eine Sache auf die Füße gefallen. Alle kannten den Namen des Channels, 5 Ideen, aber keiner kannte Robert Heinicke. Ne? Und ich glaube, der Channel hatte irgendwie, als ich ausgestiegen bin, über 50.000 Abonnenten. Und ich dachte mir, das ist irgendwie blöd. Und dann witzigerweise Tai Lopez, das alte Online-Marketing-Urgestein, meinte, dass er halt gemerkt hat, dass Projekte unternehmerisch kommen und gehen, aber seine Personenmarke halt immer bleiben wird. Ne? Und deshalb er auch entschieden hat, all sein Geld und seine Ressourcen in seine Person als Marke zu stecken. Und es war so ein Satz in wirklich in einem ellenlangen Interview, dachte, ey, das macht voll Sinn. Ne? Also ich habe so viele unterschiedliche Projekte auch in den ersten 2 Jahren irgendwie gemacht, dass ich dachte, ha, aber irgendwie haben sie ja die Signatur von Robert Heinicke. Ja. Wäre blöd, wenn ich nicht mit meinem Namen rausgehe. Und seitdem hat das sich so verselbstständigt. Ich habe das Gefühl, vor 5, 6 Jahren war es total unsexy, das Thema. Ich habe das Gefühl, jetzt nach und nach, selbst in allen Branchen, selbst in E-Commerce und so, ist das ja voll das Thema mittlerweile geworden. Ja. Vielleicht auch so durch Johannes Klisch etc., die das, glaube ich, vorgemacht haben, welche Power dahinter steckt. Und das ist cool zu sehen. Ist immer noch verrückt für mich, wie wenig Leute es eigentlich tun. Ne? Weil wenn ich so gucke, sieht es immer noch relativ leer aus und viel Chance und viel Potenzial. Aber da sind so, glaube ich, so Urängste, sich irgendwie digital zu zeigen.
Ja. Absolut, absolut. Aber wie du sagst, also wenn ich jetzt mal auch auf meine letzten 5, 6 Jahre gucke, da waren auch diverse Projekte irgendwie am Start. Ja. Und es macht halt einfach Sinn, die Personal Brand, auch wenn es nur nebenher ist, sage ich mal, mit aufzubauen, weil der Name, den verlierst du nicht. Außer du heiratest und nimmst irgendeinen anderen Namen an.
Ja, das wäre fatal,
ey. Ja, safe. Vor dem Punkt stehe ich jetzt bald. Wir sind nämlich verlobt.
Glückwunsch. Und,
danke, aber das ist auf jeden Fall so ein kleines Fragezeichen, was damit schwingt.
Das wird eine Argumentation zu Hause, ja.
Ja,
das safe. Das viele Diskussionen,
ja. Safe, auf jeden Fall. Aber ist auf jeden Fall auch eine krasse Power dahinter und auf jeden Fall auch super, super sinnvoll, das Thema irgendwie mit aufzunehmen. Man muss natürlich echt drauf achten, finde ich, wenn man die eigene Personal Brand aufbaut, ist halt irgendwo der Ruf, der auch irgendwie daran hängt. Das heißt, auch wenn die Projekte irgendwie unterschiedlich sind, gerade wenn man jetzt irgendwie am Anfang steht, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, da auch ein bisschen aufzupassen, sage ich mal, was man so kommuniziert unter seinem eigenen Namen.
Ja, aber du hast es gerade cool gesagt. Ich glaube einfach, dass ich gerade am Anfang auch versucht habe, keine Ahnung, zu Gary Vaynerchuk-Zeiten irgendwie so, dass man richtig viel Zeit da rein investiert und irgendwie so Content macht, um Content zu machen, ne? Aber man halt keine große Substanz irgendwie gerade am Anfang hatte, ne? Und ich hatte das Gefühl, man kann sich auch nicht so krass auf dieses Projekt irgendwie stürzen und irgendwie so nach vorne schieben, sondern das, was du gesagt hast, einfach mehr aus deinem Alltag unternehmerisch mehr so wegzudokumentieren, ne? Also wirklich Learnings und Sachen, die wir irgendwie für Kunden gemacht haben und so, ist viel mehr mein Gedanke dazu machen, was wir gelernt haben, ne? Und das hat es so leicht gemacht, weil man einfach so Sachen gar nicht so verkrampfen muss. Ich muss jetzt da irgendwie Content posten, sondern ich speichere einfach nur Sachen weg, die ich gelernt habe in den letzten Monaten. Und das sind dann meistens auch wirklich die Erkenntnisse, die anderen Leuten halt super viel Mehrwert bringen. Und das war tatsächlich auch was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Ist immer dieses Thema war so, keine Ahnung, Content posten, um Content zu posten. Und ganz viele Kunden bei uns auch auf LinkedIn machen das so teilweise, posten die täglich. Aber es ist halt total dünne Suppe, ne? Und dann irgendwann habe ich das bei YouTube auch beobachtet bei mir, dass ich halt so, keine Ahnung, 2 YouTube-Videos pro Woche irgendwie so als Ziel gesetzt habe. Aber gar nicht sozusagen genug Themen hatte dafür, die wirklich richtig gut waren. Und dann habe ich irgendwann umgezwitscht und habe halt gesagt, weil MrBeast auch geil gesagt hat, es ist einfacher, ein Video mit 50 Millionen Aufrufe hinzubekommen, als 50 Videos mit 1 Million Aufrufe jeweils. Und dann habe ich einfach die Stunden pro YouTube-Video Aufwand als Kennzahl genommen. Also ich habe gesagt, hey, ich mache weniger Videos, aber pro Video nehme ich jetzt halt nicht nur eine Stunde mehr Zeit, sondern nehme vielleicht mal echt 5 Stunden Zeit. Ne? Und ich habe das Gefühl, das hat sich auch im Markt so geschiftet, dass die Leute echt halt auf der Suche nach qualitativerem Content sind. Na, ich glaube, die Market Education ist immer weiter gewandert. Keine Ahnung, man kämpft auch heute gegen Homozy-Videos etc. Man muss da schon geiles Zeug liefern, dass sich die Leute die Zeit nehmen und sich das angucken. Na.
Ja, safe. Das ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Da fühle ich mich jetzt etwas ertappt bei uns.
Ey, erzähl das auch niemandem. Ich habe das Gefühl, das haben noch nicht so viele durchschaut. Ich muss da tatsächlich Sebastian Salinski irgendwie Kredit geben, ne? Weil der ist irgendwie mit 3 so Tutorials auf YouTube hatte der plötzlich irgendwie, keine Ahnung, jeweils 5 und 10.000 Ansichten, ne? Ja. Und ich so, what the fuck, das widerspricht allen Weisheiten, die man zu YouTube irgendwie so gehört hat, ne? Aber dann dachte ich mir auch, das macht total Sinn. Und was ich beobachtet habe, ich glaube auch, dass YouTube einen Wechsel gemacht hat zu längeren Formaten, ne? Weil ich glaube, ich wirklich auch, es gab ja immer diese 10 bis 15 Minuten Videos, ne? Die hatten ganz lange so einen Hype und die sind bei mir total schlecht. Und wenn ich jetzt so Stundenvideos mache, kriege ich die 5-fachen Aufrufe, ne? Und ich glaube auch, dass YouTube so ein bisschen Interesse hat, wenn die Leute eine Stunde auf der Plattform investieren.
Logisch, ja, macht auf jeden Fall Sinn, ja. Ja, okay, interessant. Finde ich sehr, 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 sehr spannend. Ich meine, fällt mir natürlich auch auf, dass immer mehr.
Ich muss ja aufpassen, dass ich hier heute in keine Fettnäpfchen trete.
Das erste hast du schon gefunden.
Haken.
Ja, ich meine, am Ende des Tages gibt es da ja auch aber immer irgendwie andere Ansätze und mehrere Wege, die nach oben führen. Voll. Und es muss natürlich auch immer zu einem selbst irgendwie passen. Also bei mir ist so, wir haben gestern ein Shooting gehabt, wo wir YouTube-Videos aufgenommen haben und ich glaube, wir haben innerhalb von 90 Minuten haben wir 8 Videos geshootet. Krass. Und ich habe die vorbereitet innerhalb von einer Stunde ungefähr, also effektiver Zeitansatz irgendwie 2,5 Stunden für 8 Videos, weil ich halt einfach mir 3-4 Stichpunkte mache, mir ein geiles Thema überlege, das ist natürlich wichtig, dass es irgendwie sehr relevant ist für die Zielgruppe und dann ballern wir die Sachen weg, freestylen.
Ey, dann würde ich dich aber challengen. Würde ich wirklich, mach mal ein Stunden-Video oder so.
Ja.
So einen richtigen Guide irgendwie. Das würde ich echt mal einfach testen. Na? Und du wirst verwundert sein, ey.
Ja, safe. Also wir haben auch so ein paar YouTube-Videos, die auch gut Reichweite gezogen haben. Letztes Jahr zum Beispiel, 2023, haben wir so einen Facebook-Ads-Guide gemacht und da waren wir auf der 1 auch auf dem Keyword,
Meta-Ads 2023. Das sind schon erste Indikationen. Der war wahrscheinlich auch ein bisschen länger, oder?
Ja, also das Video an sich war auf jeden Fall ein bisschen länger, safe. Auch mit Videoübertragung, Klick für Klick und so, das Ganze vorgemacht. Da kamen auf jeden Fall auch einige Leute, sage ich, auf mich zu.
Alles gut zu hören, ey. Das ist gut, dass diese Elemente so zusammenkommen und die Hypothese aufgehen könnte. Ja,
safe. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Das war auf jeden Fall schon mal ein wertvoller Impuls. Aber lass uns mal versuchen, so ein bisschen auf E-Commerce das Ganze zu shiften, weil die meisten Leute, die hier zuhören, sind ja im E-Commerce unterwegs, aber auch wahrscheinlich ein paar Agenturen, die hier zuhören. Lass uns vielleicht mal mit dem anfangen, wenn man jetzt noch gar nicht am Start ist. Du hast auch von Urängsten gerade schon gesprochen und das kriege ich auf jeden Fall auch immer mit. Es gibt ja im E-Commerce, geht ja sehr, sehr viel über Ads einfach am Anfang, da musst du am Ende gar kein Content-Marketing irgendwie machen direkt. Da ist die Zeit besser investiert in ein paar Ads und was ein Format ist, was ich da extrem geil finde, weil es sehr einfach aufzunehmen ist, wenn man eigentlich nichts dafür braucht, außer sein Handy, ist so ein Founders-Video. Das heißt, man muss sich selbst vor die Kamera einmal trauen. Und das ist ein Moment, wo ich in mindestens 50% der Fälle dann auf diese Urängste stoße und man irgendwie mega perplex ist und Angst davor hat. Warum ist das so? Und was kann man dagegen tun?
Ey, das ist eine gute Frage, muss man wirklich sagen. Ich weiß noch, ich war auf einem Event in Amerika und irgendjemand hat gefragt, wer weiß, dass irgendwie Videomarketing wichtig ist für sein Unternehmen? Wirklich 4.000 Menschen aufgestanden, ne? Und dann so, wer von euch hat auch schon mal ein Video gepostet? 3.000 Menschen wieder hingesetzt, ne? Und ich dachte mir so, holy shit, das ist wirklich tief in uns drin, ne? Und ich hatte witzigerweise bei YouTube damals einen Partner, mit dem ich das gemacht habe und wir haben uns wirklich beide gegenseitig so rübergeschubst, das erste Video irgendwie zu machen, ne? Und insofern hatte ich das nicht, aber ich weiß noch, wie die Welt untergegangen ist, als wir das gepostet haben, ne? Ich hatte so einen Schiss davor, wirklich den Laptop zugemacht, bin, glaube ich, feiern gegangen in Hamburg und dachte mir so, boah, bestimmt, keine Ahnung, wie kommen da unangenehme Kommentare und sowas alles. Und es war Gegenteil, ne? Leute haben sich irgendwie bedankt für den coolen Content, den wir bei YouTube gemacht haben. Und da habe ich irgendwie unterbewusst diese Schwelle genommen. Ich habe das Gefühl jetzt auch so, Video ist halt so ein krasses Format. Also ich sehe das auch bei unseren Kunden, dass wir häufig mit so einem persönlichen Post irgendwie starten. Witzigerweise ist es relativ ähnlich zu dem, wahrscheinlich so einen Willkommenspost auch auf LinkedIn zu machen, sich einfach so vorzustellen, ne? Auch als Gründer, so ein Vorstellungspost. Und ich habe das Gefühl, wenn man das persönliche Bild mal gemacht hat, diesen Vorstellungspost mal gemacht hat, ist schon mal so das Eis gebrochen. Und ich habe das Gefühl, das nächst schwierige Format ist dann irgendwie Video, weil vor der Kamera ist ja natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Und ich glaube, man muss so ein bisschen in Evolutionsstufen da denken. Aber ich glaube, es ist halt ein riesiger Hebel. Ne? Menschen kaufen bei Menschen, die sie kennen und denen sie vertrauen. Ne? Und ich glaube, das gilt beim E-Commerce ab irgendeiner Größe einfach auch, dass es ein großer Hebel ist, wenn die Leute den Gründer irgendwie kennenlernen oder die Gründerin. Und ich glaube, es ist auch etwas, was die Leute in den Shops dann immer mal wieder suchen. Ne? Was ist die Story eigentlich dahinter? Na, und ich glaube, wenn es nicht da ist, dann fehlt da auch irgendwie was.
Ja, ja, und es ist halt, also jetzt rein E-Commerce oder auf diesen Case, sage ich mal, gesprochen, den ich gerade skizziert habe, es ist halt so viel einfacher und schneller, einfach das scheiß Handy in Hand zu nehmen und ein paar Videos aufzunehmen, weil du kannst am Ende, musst du ja nicht mal ein großes Skript haben. Du kennst ja die Marke, du kennst die Produkte, ja. Du bist Feuer und Flamme dafür, man merkt dir die Leidenschaft auch an. Einfach aufnehmen, 60 Sekunden labern, 5 verschiedene Hooks drüber und dann gib ihm, raus damit.
Aber das ist immer das Gemeine, wenn man das irgendwie schon jahrelang macht, ne? Wie leicht einem das fällt. Und wenn man das dann jemandem sagt, ich weiß noch, keine Ahnung, ich habe vor ein paar Monaten erst mit Video-Ads angefangen, ne? Und ich habe, keine Ahnung, schalte seit 5 Jahren Werbeanzeigen, habe ich immer davor gedrückt, ne? Und ich so, boah, Video-Ads, ne? Und jetzt hat man das irgendwie 3-4 Mal gemacht, denkt mir so, ja, komm, lass Video-Ads zusammen machen, ne? Und Leute sind so, yo, Robert, auf gar keinen Fall, ne?
Ja, safe, aber das, du hast gerade auch was gesagt, wenn du es 3-4 Mal gemacht hast, dann merkst du, es ist gar nicht so schlimm. Und das ist das, was ich dann auch immer mitgebe und was ich jetzt auch allen mitgeben kann, die hier zuhören und da irgendwie so ein bisschen Angst vor haben. Man muss einfach irgendwann über seinen Schatten springen und es einfach tun. Und eigentlich in 99% der Fälle, außer man ist jetzt vielleicht mega introvertiert, ist schon nach dem ersten Mal das Eis gebrochen und man merkt so, es ist ja eigentlich voll easy und es kommt vor allem gut an. Und wenn man dann die positive Resonanz bekommt, was eigentlich in allen Fällen der Fall ist, dann läuft der Hase eigentlich.
Aus meiner Erfahrung. Was mir geholfen hat, ist, sich einfach vorzunehmen, dass man nicht jedes Video, was man aufnimmt, auch hochladen muss. Ne? Hm. Also ich habe das Gefühl, ganz viele Leute sind immer so, wenn ich das jetzt aufnehme, dann muss ich es auch direkt hochladen. Ne? Auch gerade bei den Video-Ads habe ich die x-mal irgendwie gedreht und war so, boah, erster Tag, ja, ich komme der Sache näher, aber die will ich nicht hochladen. Dann habe ich es am nächsten Tag nochmal gemacht und ich so, hey, mit denen fühle ich mich irgendwie wohl und fertig. Und das, glaube ich, auseinander zu koppeln und so, nicht jedes Video, was man direkt aufnimmt, muss man hochladen, hilft, glaube ich, voll.
Ja. Safe, 100%. Das ist so. Und was auf jeden Fall auch wichtig ist, so bei den ersten Versuchen, zumindest ist das meine Erfahrung, man versucht ja dann auch irgendwie so das Ganze so ein bisschen durchzuskripten, sich zu überlegen, was will ich sagen und so weiter. Und das ist ja auch alles schön und gut. Und ich glaube, so ein gewisser Leitfaden ist auch wichtig. Aber ich würde echt empfehlen, nur so 2-3 Stichpunkte im Kopf zu haben, die man sagen möchte. Weil je mehr es durchgeskriptet ist, da gehört schon wirklich eine Menge Übung dazu, dass es dann trotzdem authentisch rüberkommt.
Ich glaube aber auch deshalb hilft es sich irgendwie, was weiß ich, mit jemandem zusammenzuarbeiten, vielleicht auch mit euch zusammenzuarbeiten, jemand, der einem ein bisschen im Nacken sitzt und gut zuspricht. Ja, weil ich glaube, wenn man das alleine macht, und das merke ich halt bei unseren Kunden auch, ey, da prokrastiniert man monatelang. Ne? Und wir haben es tatsächlich gemerkt, weil wir so eine Kombination mittlerweile machen, nicht nur aus LinkedIn sozusagen, sondern wir auch Live-Workshops sozusagen machen und unseren Kunden zeigen, wie sie ihre Zielgruppe in Workshops bekommen, ne? Und da sozusagen die Leute konvertieren. Und da habe ich diesen Widerstand auch gemerkt, ne? Bis die Leute so das erste Mal einen Workshop gehalten haben, weil es halt auch fremde Leute sind, ne? War auch mal, diesen Monat sehen wir den nicht, vielleicht nächsten Monat, ne? Auch alles gestandene irgendwie Unternehmer und Gründer und ich so, da ist was, ne? Da muss man jetzt wirklich mal ein Datum irgendwie fixieren und da machst du das jetzt, ne?
Ja.
Und plötzlich geht es.
Ja, ja, safe. So, wir gehen jetzt mal von der E-Commerce-Brand aus. Man hat vielleicht schon die ersten Schritte getan, macht irgendwie seine 50, 100k oder sowas im Monat und hatten die Ambition, das Ding richtig groß zu machen und irgendwie achtstellig zu gehen damit in den nächsten Jahren. Lass uns mal ganz kurz, bevor wir da reinsteigen, sage ich mal, wie man das aufbaut, überhaupt mal über die Vorteile sprechen. Warum ist eine Personal-Brand so wertvoll, auch im E-Commerce-Bereich? Was siehst du da für große Themen?
Puh, da muss ich natürlich jetzt ein bisschen Transferleistung liefern, aber das versuche ich mal hinzubekommen. Ne? aus meiner Erfahrung auch aus meinem Bereich, und ich glaube, das gilt für den E-Commerce-Bereich sehr, ist, dass man ein Stück weit unvergleichbar wird. Ja? Also ich glaube, dass die Leute dann, was weiß ich, mit der Gründerin oder mit dem Gründer sich ein Stück weit identifizieren können und sagen, hey, die Person finde ich irgendwie cool. Und glaube ich auch weniger vergleichen, was es für andere Angebote im Markt gibt. Ne? Weil entweder man findet die Person cool oder nicht. Und ich glaube auch, dass man dadurch höhere Preise verlangen kann, ne? Weil es dann auch ein bisschen das Kaufverhalten natürlich irrational wird. Ich glaube, es geht dann halt nicht bei Produkten wie, was weiß ich, einer Grillzange oder so. Ne? Da wird es wahrscheinlich nicht so spannend sein, was die Gründerstory dahinter ist. Aber es gibt ja viele Produkte, wo wirklich man zig Angebote hat von bis. Und ich glaube, wenn eine starke Personenmarke auch dahinter steckt, mit deren die Leute irgendwie sympathisieren, dann kann man da auch ganz andere Sachen irgendwie aufrufen. Und ich glaube auch, dass insgesamt einfach eine Methode ist, um Leute sehr lange auch an sich zu binden und zu halten. Weil am Ende, ich glaube, das war damals auch das Spiel immer bei Amazon so, dass die Leute so in Transaktionen gedacht haben, ne, und ich kaufe irgendwie was, aber halt null Kundenbeziehungen aufgebaut haben. Und das kannst du natürlich mit einer Person extrem gut machen. Kommt mir halt immer, keine Ahnung, Johannes Gliesch als erstes in den Kopf, weil er so präsent auf LinkedIn ist.
Ja.
Keine Ahnung, ne? So viel Vertrauen, glaube ich, darüber aufgebaut, super viel Reziprozität auch aufgebaut über seinen Content, ne? Und ich glaube, dadurch kommen die Leute auch immer wieder dann wahrscheinlich zu Snox zurück.
Ne? Ja, kann ich mir auch verstehen. Was ich auch ein sehr krasses Beispiel finde im E-Commerce-Bereich, der Geschäftspartner oder der Mann war jetzt auch im Podcast vor kurzem zu Gast, Florian Bein von B-Drop. Seine Frau, die B, sie nennt sich auch B, das ist ihr Spitzname, ja. Das ist wirklich, da sieht man auch mal, was es für ein Asset am Ende auch ist für die Marke. Weil wenn dann noch nicht nur die Person, sage ich mal, dasteht, sondern die Person auch noch perfekt zum Produkt passt und halt irgendwie auch eine persönliche Geschichte damit hat, da habe ich etliche Beispiele auch von unseren Kunden. Das ist so brutal, was es für einen Impact hat. Das ist wirklich komplett gestört.
Das ist stimmt, verrückt. Es ist ja eigentlich, Influencer-Marketing versucht ja eigentlich das hinzubekommen, ne? Aber ist ja, ja eigentlich der perfekte Influencer für das perfekte Produkt sozusagen. Und das ist ja ein Perfect Match. Und wirklich, ich glaube, wenn man da stark drin ist und gut drin ist und auch ein Stück weit Lust drauf hat und die Persönlichkeit dafür hat, glaube ich auch, wie du sagst, ist das ein Wettbewerbsvorteil, den man sonst nicht hinbekommt.
Man könnte fast sagen, dass der Gründer, die Gründerin der erste Influencer der Firma sein sollte.
Das gefällt mir. Das gefällt mir.
Ja, aber wie du sagst, es ist wirklich so. Influencer-Marketing ist das einfach nur mit anderen Personen. Also der ist schon zutreffend, finde ich, der Vergleich. Ja. Wenn ich nochmal so schaue, was es für Vorteile hat im E-Commerce, dann ist es im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, kleinteiliger, wenn man es auf der Homepage irgendwie mit drauf hat, die Leute haben mehr Trust, die Conversion Rate ist höher, die Leute haben irgendwie nicht so viel Angst, sage ich mal, eine Anfrage zu stellen, wenn irgendwie eine Frage da ist, wenn man ein nettes Gesicht, sage ich mal, dazu irgendwie noch hat. Und je nachdem, wie groß man, sage ich mal, ist, kann sich da auch daraus auch echt mehr ergeben. Zum Beispiel auch Personalsuche, deutlich leichter, wenn du eine attraktive Person irgendwie vorne stehen hast, die für die Zielgruppe irgendwie ansprechend ist. Das höre ich immer wieder von Kunden, die halt bei Instagram auch dann präsent sind in der Story, einfach die Leute mit durch ihren Tag nehmen, dass da einfach von eigentlich permanent kommt da Initiativ für Werbung irgendwie rein von Leuten, krass, die halt gerne da arbeiten wollen. Ist halt auch super, super wertvoll und dann ja auch irgendwann eine Challenge, sag ich mal. Und natürlich auch so PR viel leichter mit einer Person, wahrscheinlich der leichteste Einstieg überhaupt PR zu generieren, einfach mit der Gründerstory, weil es einfach eine gute Story ist am Ende des Tages.
Ja, das muss man wirklich sagen. Das wird auch über die Zeit irgendwie so ein Asset. Ich habe ja auch sozusagen, mache auch Interviews und da gehörst du ja auch mit dazu. Aber ich habe mich gewundert, an was für Leute man irgendwie über die Zeit rankommt, wenn die sehen, dass man, keine Ahnung, 5.000, 6.000 YouTube-Abonnenten hat, ne? Und da dachte ich mir so, crazy, was das eigentlich für einen Vorteil ist, den man hat, wenn man das halbwegs vernünftig macht und über die Zeit einfach aufbaut, ne?
100%. Also das merke ich auch immer wieder, wenn ich Gäste für meinen Podcast irgendwie organisiere. Das ist meistens eine LinkedIn-Nachricht oder sonst irgendwo eine Nachricht. Und meistens sagen die Leute einfach direkt zu. Das ist echt
verrückt. Als ob die Leute darauf warten, ne?
Ja, gefällt safe. Und was ich auf jeden Fall auch interessant finde, ist die Leute, die man so, sage ich mal, in seinem Netzwerk drin hat, vielleicht auch lokal irgendwie, auch auf die hat es ja am Ende irgendwie eine Wirkung. Die nehmen einen wahr und das ist auch da ein Türöffner häufig, wenn man halt irgendwie merkt so, oder sich halt ein Bild machen kann von der Person, weil man sieht ja auch direkt, wie tickt diese Person, was hat sie für Werte etc. Finde ich da auf jeden Fall auch immer spannend.
Und ich glaube, was man als Einwand ziehen muss, ich glaube, das haben auch viele E-Com-Founder sozusagen, dass es super zeitintensiv ist. Ne? Also ich glaube, das ist immer so neben der Angst, sich zu zeigen, so, boah, das kostet bestimmt wahnsinnig viel Zeit. Und ich glaube, das wirst du bestätigen, dass man mit einem cleveren Content-System das mit ein paar Stunden pro Monat ohne Probleme alles machen kann. Ne? Also, dass man da wirklich so Systeme der Schlüssel sind und dass man nicht jede Woche irgendwie, keine Ahnung, sich überlegen muss, was mache ich jetzt vor der Kamera oder was mache ich bei Instagram oder bei LinkedIn, sondern dass halt clevere Systeme sind. Wir planen zum Beispiel unseren LinkedIn-Content immer für einen ganzen Monat vor, ne? Und dann sind wir ein paar Stunden irgendwie durch, ne? Während andere Leute von Tag zu Tag sich überlegen, was man irgendwie machen könnte. Ja. Der Einwand wird schnell behandelt, ne? Der zählt
ja, nicht. Safe, 100%. So die ersten 1-2 Monate muss man vielleicht ein bisschen reinkommen, aber spätestens dann hat man es und dann ist es genauso, wie du sagst, sehe ich genauso. Und ich meine, am Ende des Tages, es muss ja gar nicht krass sein am Anfang, ne? Also so ein Einstieg, sage ich mal, wenn ich jetzt mal auf E-Commerce-Brands gucke, ich bin absolut der Meinung, was ich auch ganz am Anfang schon gesagt habe, organischer Content, der ist nicht essentiell wichtig und da muss man sich wirklich gut überlegen, wann man damit wirklich anfängt und wie viel man da reinsteckt, weil halt einfach andere Themen viel wichtiger sind am Anfang. Aber wenn man schon eine gesunde Basis, sage ich mal, hat, 50, 100k im Monat umsetzt, auch eine gewisse Community schon am Start hat, das Einfachste, was man machen kann und was auch so noch viele Vorteile mit sich bringt, ist einfach als E-Commerce-Gründer, ohne dass man jetzt krass auf LinkedIn direkt starten muss und so, da kommen wir aber gleich auch noch dazu, wie man das machen kann und warum das vielleicht auch Sinn machen kann, einfach in der Insta-Story die Leute mitnehmen und jeden Tag einfach die banalsten Sachen aus dem Alltag zeigen, wie man eine Bestellung packt, woran man gerade arbeitet, an neuen Produkten die Leute teilhaben lassen etc. Das sind wirklich so banale Sachen und wenn das einfach durchgezogen wird, permanent mit einer gewissen Konstanz, dann kann man darüber echt krass was generieren. Ich möchte an der Stelle ein Beispiel nennen. Ich hatte eine Kundin, die hat das genau so gemacht schon über 1-2 Jahre. Die verkauft DIY-Handtaschen. Grüße gehen raus. Und die hat, ich glaube, auf Instagram 15.000, 20.000 Follower oder sowas gehabt bei der Brand. Also jetzt nicht exorbitant viel, aber auch nicht ganz wenig.
Ja.
Und da haben wir im Shop Bewertungen mit etabliert. Also vorher gab es keine Bewertungen im Shop. Und wir haben uns dann ein Gewinnspiel überlegt. Eine Woche lang, jeder, der ein Bild, sage ich mal, von der Handtasche hochlädt und das halt zuschickt, da wird irgendwie eine Tasche oder sowas verlost. Und sie hat es einfach nur in ihrer Insta-Story geteilt, irgendwie 2-3 Mal. Und es sind wirklich innerhalb dieser Woche 500 Bewertungen gekommen mit Bildern. 500 mit Bildern, das ist wirklich gestört und das ist die Power einer Personal Brand, auf kleiner Flamme auch am Ende des Tages.
Krass. Ja, das zeigt, da ist richtig Zucht dahinter, ne? Und die Leute sind halt interessiert, weil es, glaube ich, auch zu wenig Insta-Stories gibt, ne? Also ich wundere mich auch immer, welche Leute alle meine Stories angucken und ich denke mir so, wie gucken die sich das an, was ich da Sinnloses irgendwie poste jeden Tag, weil ich das nicht so als mein Hauptchannel sozusagen sehe. Und ich glaube, es zurückzuführen, es gibt halt nicht wahnsinnig viel, ne? Und ich glaube, wenn man dann einen halbwegs guten Job macht, dann hat man da relativ viel Spaß mit, ne?
Ja. Ja, safe. Und am Ende darf man sich auch da wirklich in Erinnerung rufen. Das, was für einen selbst irgendwie mega alltäglich und basic irgendwie wirkt, da denkt man sich ja, boah, das ist ja so langweilig, das muss ich ja gar nicht teilen. Ganz im Gegenteil.
Ja.
Genau das sind die Sachen, die interessant sind für andere Leute.
Ja, das stimmt. Das unterschätzt man häufig, ne? Wie viel Material man da eigentlich hat, was man teilen kann.
Ja. 100%. So, jetzt gehen wir mal den Schritt, man ist vielleicht schon einen Schritt weiter oder man hat mega Bock auf das Thema, dann kann es ja auch schon ganz am Anfang Sinn machen, die Reise irgendwie so ein bisschen mit zu dokumentieren. Du bist ja auch fokussiert auf LinkedIn. Warum LinkedIn und warum macht es auch Sinn, als E-Commerce-Founder auf LinkedIn am Start zu sein?
Ich glaube, man muss, ja, vielleicht muss man das ein bisschen trennen. Die Anwendungsfälle, die du auch genannt hast, sind eigentlich ganz interessant. Also ich glaube sozusagen zur Kundengewinnung ist es nicht der Case. Ne? Ich weiß, dass Johannes Klisch sozusagen und auch der dahinter steckt, die haben das gestartet, auch mit Content gestartet, um Ansprechpartner zu haben in Problemfällen. Ne? Also sie haben am Ende gesagt, ey, ich will in kürzester Zeit irgendjemanden haben bei Amazon, ich will in kürzester Zeit jemanden haben bei Facebook, irgendwie werden wir mal Probleme haben. Und irgendwie müssen mich die Leute ja kennen und deshalb fange ich mit Content an. Ne? Das ist die Story, die ich mal gehört habe, dass nie darum ging, irgendwie krass eine Brand aufzubauen, sondern wirklich an die richtigen Leute zu kommen. Ne? Was heute daraus geworden ist, ist halt super spannend. Ich glaube, es hat so Überstrahlungseffekte auf wirklich Leute. Wahrscheinlich entstehen da auch ein paar irgendwie Bestellungen drüber. Ich glaube, viel, viel interessanter ist es, Learnings und Cases aus der E-Com-Szene mitzubekommen. Ne? Also es wird verdammt viel von Agenturen und auch von Shops sozusagen da geteilt. Und ich glaube, das ist ein großer Hebel, wo man einfach viel auch mitlesen kann eigentlich, wo man gar nicht mit Content selber starten muss, sondern einfach auch erstmal mitlesen kann. Und ich glaube, die Mitarbeiterseite ist nicht ganz uninteressant, ne? Weil ich könnte mir auch vorstellen, und ich weiß, glaube ich, bei Pure Lay oder so, die haben irgendwie einen Head of Marketing gesucht, haben LinkedIn-Post gemacht und irgendwie 500 Bewerbungen dafür bekommen, ne?
500 Bewerbungen.
Und das war absurd, ne? Und krass. Sozusagen, da war auch irgendwie dann ausgerechnet, ja, überleg mal, was ein Headhunter dafür nehmen würde. Und am Ende war es ein LinkedIn-Post, der irgendwie geknallt hat, ne? Also da ist ganz schön Zucht dahinter, hinter dem Ganzen, aber man muss halt wirklich überlegen, wie man das irgendwie einkategorisiert und wie man es sinnvoll macht. Ich glaube, man muss wirklich sich entscheiden, man will eine Personal Brand aufbauen und sagen, hey, keine Ahnung, LinkedIn ist ein Kanal davon. Aber wie du selbst gesagt hast, bei vielen, was weiß ich, B2C-Produkten oder D2C-Produkten ist halt Instagram wahrscheinlich erstmal interessanter für Content-Marketing oder vielleicht auch Facebook. Aber gerade die Mitarbeiter und die Austauschseite, glaube ich, dafür ist LinkedIn sehr interessant.
Ja. Ja, safe. Ich glaube, auf LinkedIn, was da ein super Start sein könnte, wie du sagst, einfach erstmal zu konsumieren, wenn man dann sagt, jo, ja, macht Bock, man nimmt was mit und man kann sich auch gut vorstellen, da irgendwie auch dann irgendwann mal Content zu teilen, einfach zu kommentieren bei den Leuten, die eh schon Content posten. Super einfacher Weg, um mal den großen C, sag ich mal, reinzustecken.
Ja, wirklich, mal ein bisschen was ins Wasser zu stecken und zu gucken, was passiert. Ne? Aber sind coole, kompetente Leute dabei, sowohl auf der Agenturseite als auch auf der E-Com-Seite. Und ich glaube, die befruchten sich gegenseitig, weil am Ende sind es nicht wahnsinnig viele, die da unterwegs sind. Ne? Aber ich glaube, es lesen mittlerweile relativ viele mit und man kriegt coole Informationen, die man sonst, glaube ich, recht isoliert auch einfach ist. Ne? Man kriegt ja nicht irgendwo mit, was im Markt sich so tut. Und da, keine Ahnung, ich denke nur dran, als Mark Zuckerberg entschieden hat, dass sich keiner mehr einloggen kann bei Facebook. Ne? Ich saß hier und dachte mir, was zur Hölle ist passiert? Hat jemand mein Werbekonto gehackt? Ne? Und sehe im LinkedIn-Feed halt irgendjemanden, der schreibt, ja, Logins sind alle down. Und ich so, ne? Ja. Wenn ich sozusagen das nicht da gelesen hätte, wäre ich halt so, fuck, nicht, dass jemand da irgendwie Schabernack treibt.
Ne? Ja, safe. Was mich jetzt auch interessiert, Robert, ich persönlich bin aktuell gar nicht mehr auf LinkedIn, auch gar nicht mehr zum Konsumieren. Ich habe letztes Jahr da immer noch auch fleißig Content geteilt, aber ich hatte dann einfach irgendwann keinen Bock mehr. Und ich glaube, ich als Berater bin da noch ein bisschen besser dran als ein E-Commerce-Brand, weil ich weiß auf jeden Fall, als E-Commerce-Brand, wenn man da auf LinkedIn unterwegs ist, man wird zugeschissen, auf gut Deutsch gesagt, mit Direktnachrichten, mit irgendwelchen Pitches.
Das, ich glaube, als Berater bist du auch nicht befreit davon.
Nee, safe. Dann ist irgendwie so Kaltakquise Leute und keine Ahnung, was die da auf dich zukommen. Oder so Factoring-Scheiß oder so. Jetzt würde mich interessieren, wie nimmst du LinkedIn aktuell wahr?
Ich höre von allen sozusagen, dass das so ist. Ne? Keine Ahnung, ich nehme diese Anfragen selber nicht an und empfehle auch irgendwie allen Kunden, das nicht anzunehmen. Was ganz cool ist, ich glaube, das war auch bei Google immer so, dass LinkedIn so ein Algorithmus-Update gemacht hat und wirklich... Also ich habe das gehört, ich gibt diese Szene von Takeshis Castle, wo die Leute über so eine hohe Mauer klettern müssen, weißt du? Na? Mhm. Und einfach so 90% direkt gegen die Wand laufen. Na? Und ich habe das Gefühl, das ist vor 2-3 Monaten mit diesem Algorithmus-Update passiert. Na? Sie haben wirklich so Content, der nicht performt, einfach ausgemacht. Wirklich. Und das ist halt ganz spannend, jetzt zu sehen, dass sich wirklich Qualität plötzlich durchsetzt, dass du ganz schön viel Plan haben musst von Copywriting, von Storytelling und von auch Expertise. Ne? Du brauchst Kompetenz. Und dass das so ein bisschen für Ruhe gesorgt hat. Ne? Also bei auch gerade in unserem Fall, keine Ahnung, LinkedIn-Berater gibt's wie Sand am Meer. Ich habe das Gefühl, 9 von 10 haben immer unseren kleinen Selbstlernkurs gemacht und eine Woche später entschieden, dass sie jetzt LinkedIn-Beratung machen. Ne? Und von einem Tag aus dem anderen kriegt deren Content keine Reichweite mehr, ne? Weil er einfach nicht gut ist, auch das ohne das Böse zu meinen, ne? Aber das war halt ganz spannend und dadurch ist halt ein bisschen ruhiger geworden. Ich habe das Gefühl, die Anbieter oder die Leute, die einfach einen guten Job machen, kriegen weiterhin ihre Reichweite, kriegen weiterhin ihre Aufmerksamkeit. Und dieses kalte Gepitche, ja, gerade heute mit jemandem gesprochen, der meinte, vor 2 Jahren, Robert hat mir da goldene Zeit, wir haben Nachrichten verschickt und die Leute haben dauernd Termine bei uns gebucht und jetzt seit letztem Jahr passiert gar nichts mehr. Und ich so, ja, jeder Kanal wird kaputt gemacht, ne? Wenn etwas gut funktioniert, dann funktioniert 2 Jahre gut und dann gar nicht mehr, weil es alle machen. Und dann meine ich halt auch, ja, nächster Schritt ist nicht nur LinkedIn alleine machen, sondern ihr müsst halt Plan haben von Sales Funnels, ne? Und da sind die Leute halt alle blank, ne? Und das war halt das Coole, dass wir diese Expertise über die letzten Jahre aufgebaut haben und heute Kunden zeigen können halt, wie sie nicht nur Aufmerksamkeit über, was weiß ich, LinkedIn Ads oder LinkedIn Content bekommen, sondern vor allem, wie sie die Leute in ihre eigene Welt ziehen und da konvertieren, ne? Und da wird es dann halt ganz ruhig, ne? Und selbst kein Konsument von LinkedIn, ne? Also, einmal pro Woche scroll ich durch den Feed 5 Posts und denke mir so, ja, was mache ich hier?
Ja. Reicht jetzt.
Ja, wirklich reicht.
Reicht. Ja, safe. Was einer der Gründe ist, warum ich tatsächlich aufgehört habe mit LinkedIn, das ist auf jeden Fall eine ganz kleine, vorsichtige Warnung, die ich aussprechen möchte. Gerade als E-Commerce-Gründer so, man hat sowieso schon 32 Aufgaben irgendwie auf dem Zettel, muss einfach hinbekommen, dass man sich fokussiert und keine Zeit verschwendet mit irgendwie unnötigen Sachen. Es ist addictive, ja, aber das ist nicht das, worauf ich hinaus wollte. Es ist eher eine Sache, also bei mir, das habe ich bei mir jetzt gemerkt, da kann ich nur für mich sprechen, aber ich habe mich immer krank angefangen zu vergleichen. Ich bin eigentlich immer, wenn ich von LinkedIn runtergegangen bin, ich habe mich danach eigentlich nur schlecht gefühlt. Ja. Und das ist ja am Ende des Tages eigentlich auch schon, also für mich war es dann irgendwie so, als ich das reflektiert habe, so, warum tue ich mir das eigentlich an, wenn ich mich jedes Mal danach schlecht fühle? Auch wenn ich vielleicht ein paar Punkte irgendwie mitnehme, die hilfreich sind, war das dann für mich so der Punkt, wo ich entschieden habe, so, okay, fuck it, ich habe nichts davon aktuell. Ich meine, es wäre vielleicht smart gewesen, wenn ich mit Content weitergemacht hätte, aber das war dann irgendwie der Punkt, wo ich so einen Cut gemacht habe. Und ich glaube, das ist natürlich auch im E-Commerce so, ich glaube, es geht jedem Gründer so, dass man sich vergleicht, dass man irgendwie schneller vorankommen möchte und so weiter. Und wenn man da irgendwie so das schon so ein bisschen drin hat, darf man auf jeden Fall da mit der gebotenen Vorsicht, sage ich mal, rangehen, weil das zieht natürlich dann auch wieder sehr viel Energie und Fokus und hält davon ab, wirklich die wichtigen Dinge richtig gut zu machen.
Okay, jetzt kommt deine Chance. Ja. Das Witzige ist, dass wir wirklich die letzten, keine Ahnung, 200 Posts mal ausgewertet haben bei mir, ne, und geguckt haben, was wirklich überdurchschnittlich sozusagen funktioniert. Und Mitarbeiter von mir, Malte Kredit an dieser Stelle, meinte, Robert, alle Posts, wo du der humble Unternehmer bist, funktionieren am besten. Und das Witzige war, dass viele Kumpels auch aus dem E-Com-Space von Instagram kamen und plötzlich mit ihrer, ja, so sehr ich sie liebe, ne, Porsche- und Rolex-Formel um die Ecke gekommen sind und sich die Zähne ausgebissen haben an LinkedIn, ne? Also null Traction bekommen haben, ne, und waren so, Robert, zur Hölle, was mache ich falsch? Und ich so, wie erkläre ich dir das jetzt, ne? LinkedIn ist mehr so der Volvo-Fahrer und weniger der Porsche-Fahrer, ne? Und das ist eigentlich das Coole, weil das auch in deinem Fall, glaube ich, besteht eine Gefahr, sich mit diesen Leuten zu vergleichen. Wenn du aber das sozusagen in deinem Content spielst, ziehst du, glaube ich, auch E-Com-Founder für deine Beratung an, die ein sehr ähnliches Wertesystem haben. Und das ist halt eine coole Möglichkeit, was du, glaube ich, auch auf anderen Plattformen schon machst, mit dem Content, den du auch tust. Aber auf LinkedIn, und das ist eine Besonderheit, die ich auch mit Daniel Bittmann so beobachtet habe, dass auf allen Kanälen unglaublich schwierig ist, organisch schnell viel Reichweite zu bekommen. Und das war halt cool, als Daniel auch in die Beratung bei uns gekommen ist. Der zweite oder dritte Post in der Zusammenarbeit hat direkt 40.000 Ansichten bekommen, ne? Weil da hat LinkedIn was clever gemacht, dass wenn ein Post gut ist, kannst du über deine bestehenden Kontakte hinaus ins X-fache Leute aus deiner Zielgruppe erreichen, ne? Versuch das mal mit Reels irgendwie heute noch hinzubekommen. Keine Ahnung, auf TikTok kriegt man das bestimmt hin, aber in keiner B2B-Sealed-Gruppe und bestimmt nicht bei E-Com-Besitzern. Ne? YouTube wissen wir beide, dass das irgendwie ein Hobbyprojekt ist und man in Dekaden denken muss. Ne?
Ja.
Und das war halt das Coole, dass man, glaube ich, diese Werte krass transportieren kann und sehr schnell auch die Leute anzieht, die genauso ticken wie man selbst und die halt nicht, keine Ahnung, die Porsche und die Rolex irgendwie haben wollen.
Absolut, ja. Das ist tatsächlich, wir führen mit neun Kunden bei uns Customer Journey Interviews durch und haben so 10 Fragen ungefähr, die wir da stellen. Und da fragen wir auch, warum sich die Leute natürlich am Ende für uns entschieden haben und nicht für irgendeinen Mitbewerber von uns, von denen du jetzt auch schon ein paar ja genannt hast. Und am Ende ist das tatsächlich ziemlich das Wording, was dann kommt. Wir haben keinen Bock drauf, dass die irgendwie mit dem Porsche darum posen oder in irgendeiner dicken Villa oder sowas in der Richtung und sich von dem Geld der jungen, kleinen Startups dann irgendwie ein geiles Leben machen.
Genau, und ich glaube, auch da würde ich einfach sagen, auch in einem Content-Portfolio würde ich einfach sagen, LinkedIn ist ein weiterer Kanal. Ich würde nicht reingucken und mich irgendwie vergleichen. Na, Falle tappe ich auch immer wieder, dass ich dann gucke und denke mir, oh Mann, der siebte, der jetzt einen Porsche hat irgendwie, irgendwas machst du falsch, Robert. Na, aber auf der anderen Seite denke ich mir irgendwie, hey, um meine Zielgruppe zu erreichen, ist es irgendwie die beste Plattform für uns.
Na. Ja, safe. Also, dass unsere Zielgruppe da am Start ist, das ist auf jeden Fall so. Und ich weiß auch, es ist nicht mehr von ewig langer Dauer, bis wir wieder am Start sein werden.
So will ich das hören. Weil wirklich, wir haben ein paar Kunden und das ist halt cool, gerade auf der Agenturseite. Und man muss ja wirklich sagen, der E-Com-Space ist jetzt nicht gerade ein nicht umkämpfter Markt. Ne? Also ich würde sagen, das ist einer der toughesten
Märkte. Ein ordentliches Haifischbecken, ja.
Safe. Wirklich. Und wir bei den allen, die Zeit sozusagen reinstecken und das nach unserer Formel machen, kriegen alle Termine mit E-Com-Foundern. Ne? Und da bin ich verdammt stolz drauf, weil, keine Ahnung, in irgendwelchen Branchen, wo nichts los ist, das konvertiert zu bekommen, kann jeder sagen, hey, aber dass irgendwie E-Com-Agencies und auch wirklich Facebook-Ads-Agencies zu uns kommen können und wir sagen können, ey, wir kommen an Gespräche mit euch, wenn ihr einen guten Job macht und unserer Formel folgt, das ist halt, worauf ich echt ziemlich stolz bin, weil das ist nicht selbstverständlich und du selbst weißt, wie tough das ist.
Ja, ja, safe. Und auch jeder, der hier zuhört und selbst E-Commerce-Founder ist, weiß auch, wie viele Wettbewerber es am Start gibt, wenn man auch zugeschissen wird mit Angeboten.
Genau, und wie gut man dann wirklich sein muss, um da noch durchzukommen. Ne? Also das muss man ja wirklich sagen, dass man, wie viel Content auch man produzieren muss, um da rauszustechen und dann trotzdem noch irgendwie die Aufmerksamkeit von der Zielgruppe zu bekommen, ja, gehört viel dazu.
Ne? Ja, safe. Alright, das war doch ein schöner Rundumschlag, was das Thema angeht. Hast du irgendwas Interessantes, was du noch erzählen möchtest, irgendwas, was du den Leuten noch mitgeben kannst zum Thema Personal Branding, LinkedIn? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Also was mir immer geholfen hat, ist so ein bisschen in Testprojekten wirklich zu denken. Ne? Ich glaube, man muss sich die Frage auch als E-Com-Founder nicht stellen, ob man das jetzt lebenslang macht oder nicht. Ne? Ich würde immer sagen, keine Ahnung, sich mal auf 30 Tage einzulassen, ne? Was weiß ich, 12 erste Posts zu machen, mal das Profil irgendwie vernünftig zu optimieren, kann man sich, glaube ich, wirklich bei Pure Lay, bei Johannes Kliesch und bei Nikin oder so irgendwie abgucken, wie die das irgendwie halbwegs vernünftig machen. Ne? Ja. Und dann wirklich die ersten Posts mal abzusetzen und zu gucken, was passiert. Na, weil viele wirklich nach diesen 30 Tagen auch Synergieeffekte haben, die sie gar nicht auf dem Zettel hatten. Na, plötzlich, was weiß ich, Leute auf sie zukommen. Vielleicht einfach Kooperationen daraus entstehen, irgendwie interessante Gespräche entstehen, vielleicht sogar irgendwie Leute sich melden und ich verfolge eure Brand schon ganz lange oder so. Dass man einfach diesen Test machen sollte, ne? Und nicht so in ewigen Projekten denken sollte. Und wenn man das dann gemacht hat, dass man von da dann entscheidet, wie man mit dem Kanal weitermacht.
Ne? Ja, wenn man jetzt sagt, man hat Bock drauf, das Thema mit richtig Fokus anzugehen und will da ein bisschen Hilfestellung haben, vielleicht auch die Agenturen, die jetzt hier gerade zuhören, die vielleicht gerade schon Content machen, aber es einfach überhaupt nicht funktioniert. Wie erreicht man dich, Robert?
Relativ simpel. Entweder mir bei LinkedIn einfach schreiben, Robert Heinecke eingeben oder einfach auf leadersmedia.de gehen. Wir bieten immer so eine 1:1 Beratungssession an, wo wir uns wirklich relativ entspannt einfach angucken, was die Leute machen. Na, und da auch schon so eine erste Roadmap entwickeln und wirklich so einen Beratungsansatz haben und weniger einen Sales-Ansatz. Und wer da Lust hat, dass wir mal drauf gucken, was heute schon funktioniert und was nicht, na, gerne einfach auf leadersmedia.de gehen. Na.
Sehr gut. Verlinke ich auch in den Shownotes. Und Robert, ich sag vielen Dank für das coole Gespräch. Da waren bestimmt einige Nuggets dabei und bis bald.
Ciao.